Beyond the Screen, der Marketing-Podcast von ESUM Advertising Technologies.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond the Screen. Unser heutiger Gast ist quasi der Lord of Loyalty in Deutschland. Nach über 10 Jahren bei Payback und seiner frischen Beförderung zum VP Digital Marketing sitzt er an der Quelle von Daten, von denen andere Unternehmen nur träumen. Er ist 23 Jahre selbst Kunde bei Payback, 11 Jahre Mitarbeiter und postet stolz seine eigene Bilanz. Über 340.000 Payback-Punkte in 5 Jahren. Er ist nicht nur der VP Digital, er ist quasi das personifizierte Produktmaskottchen im besten Sinne. Herzlich willkommen zu Beyond the Screen, Nico Winkelhaus.
Danke, nettes Intro, vielen Dank.
Was ich unterschlagen habe, ist natürlich, dass du ein solider Westfale bist. Das macht dich zusätzlich sympathisch.
Danke.
Und jetzt steigen wir ein. Hand aufs Herz, du stehst an der Kasse bei Edeka und die Kassiererin fragt, hast du deine Payback-Karte dabei? Und du denkst, Mist, ich habe mein Portemonnaie vergessen. Was machst du jetzt?
Ja, das passiert mir natürlich nicht, weil die Zeiten, in denen du nur eine Payback-Karte hast, die sind jetzt seit vielen, vielen Jahren, seit über 10 Jahren vorbei, weil wir ja eben nicht mehr ein reines Plastikkarten-Leute-Programm sind, sondern eben früher die dritte Karte im Portemonnaie waren und jetzt sind wir eben die Top 3 Shopping-App. Das heißt, Payback ist halt immer bei dem dabei, was du nämlich immer dabei hast, mit deinem Smartphone. Das heißt, es kann dir gar nicht passieren, dass du eigentlich Payback nicht dabei ist. Es sei denn, du verlässt das Haus ohne Smartphone und ich glaube, das macht kaum niemand mehr.
Passiert den wenigsten.
Wenigsten.
Ja, Karten zur App, wie viel Prozent Karten habt ihr noch? Weißt du das?
Ja, es ziemlich genau 50%, ganz interessant. Also Wir haben ungefähr, die Formel ist ungefähr jeder zweite deutsche Haushalt nutzt Payback und davon ungefähr jeder zweite die App, die anderen die Plastikkarte. Deswegen, das ist nicht so, du gewinnst mit der Plastikkarte nicht jetzt irgendwie sexy Kreativpreise bei der nächsten OMR-Bühne, aber am Ende des Tages ist das halt der Relevanzmarker. Solange du für den Massenmarkt relevant sein willst, brauchst du Reach. Und Massenmarkt heißt, ich will halt viele erreichen. Und wenn Deutschland durchschnittsdeutsch ungefähr 51, 52 Jahre alt ist, muss ja für jeden, keine Ahnung, für 10, 30-jährige App-Nutzer, brauchst du halt auch 10, 70-Jährige, um den Schnitt zu halten. Das heißt, wir schaffen es einfach durch die Mischung aus Plastikkarte anbieten, aber eben auch eine App mit natürlich unfassbar viel mehr Funktionen und Mehrwerte für den Kunden, immer noch relevant zu bleiben. Weil am Ende des Tages wollen unsere Handelspartner und sonstigen Partner eben die Kunden erreichen und die anonymisieren. Und wenn das eben nur mit einer Plastikkarte geht, ist es auch okay. Und solange der Share eben 50-50 ist und nicht 99-1, wird es auch noch lange, lange, lange die Plastikkarte geben.
Spannend. Wie viele Kunden habt ihr insgesamt in Deutschland? Kannst du das sagen?
35 Millionen nutzen Payback mittlerweile. Das heißt ungefähr 18 Millionen App-Nutzer, 35 Millionen insgesamt. Und sammeln fleißig Punkte regelmäßig. Wir haben in Summe über 700 Millionen Euro in Punkten, die pro Jahr gesammelt werden. Das heißt, es ist ein Alltagsbegleiter für jeden zweiten Deutschen beim Shoppen, aber auch bei Reisebuchungen und anderen Aktivitäten.
Wow, also Loyalty-Programme sind ja inzwischen in aller Munde. Jeder hat eins, manche machen es selber, manche, ich glaube DM oder so, sind bei euch, manche machen es selber. Dann gibt es wiederum welche, die schwanken mal hin und her. Erzähl mal, was das Geschäftsmodell von Payback im Kern ist, für alle, die jetzt nur die Karte kennen, aber das eigentliche Businessmodell dahinter vielleicht noch nicht so ganz durchdrungen haben.
Ja, im Kern ist eigentlich unsere Funktion die des Aggregators. Also letztlich, so wie früher im Portemonnaie war der Platz begrenzt für Loyalty-Karten. Natürlich konntest du dich für das 8., 9. und die 12. Bonuskarte und Stempelkarte auch anmelden, aber genutzt hast du ja de facto früher relativ wenige Programme. Und dasselbe gilt auch heute in der App-Ökonomie. Das heißt, du kannst dir theoretisch deine 15., 18. und 21. Shopping-App runterladen. Aber am Ende ist ja die Frage, was nutzt du davon täglich, wöchentlich, monatlich? Das heißt, früher war der Platz im Portemonnaie begrenzt, heute ist der Platz im Relevant Set begrenzt auf deinem Device, dass du es auch wirklich nutzt. Und durch unseren Multipartner-Ansatz, dass du halt einfach sehr simpel sagst, ein Programm für alle Partner, ein Punkt, überall sammeln, überall dieselbe Währung einlösen, möglichst simpel machen, schaffen wir quasi die Relevanz für die Partner und auch für die Endkunden, weil ich dadurch einfach ein simples Programm habe und eben nicht 41 verschiedene Systeme brauche. Das Geschäftsmodell ist in dem Sinne so eine Art Loyalty-Enabler und Loyalty-Programm. Das heißt, wir sind so eine Art Loyalty-Programmbetreiber, CM-Dienstleister und auf der anderen Seite eben aber auch eine Marketing-Plattform, also quasi wie ein Publisher, wie Meta und andere Publisher auch, dass wir eben auch Marketingleistungen, unsere Reichweiten, unsere Eyeballs monetarisieren. Und das sind im Kern die zwei verschiedenen, sagen wir mal, Erlösstränge und Geschäftsmodelle.
Wenn ich jetzt der Reduktion der Komplexität halber dich ins Thema Retail-Media so ein bisschen verorte, wärst du dann beleidigt oder ist das eher wo du sagst, aha, das öffnet für mich nochmal neue Marktchancen in der Perzeption?
Ja, letztlich hätte es den Begriff, also neudeutsch würde man ja sogar Commerce-Media dazu sagen.
Oh ja.
Weil das so noch die Überschrift ist, weil Retail-Media ist ein Substrang von Commerce-Media, weil wir machen ja auch Travel und Banking und Insurance, das heißt überall, der Gattungsbegriff dafür ist Commerce Media. Also hätte es den Begriff vor 25 Jahren, als Payback gegründet wurde, gegeben, dann wären wir wahrscheinlich hätten wir uns als Commerce Media Loyalty Plattform beschrieben. Es passt schon, weil am Ende des Tages sind wir seit jeher sehr stark auf transaktionalen Daten basierend unterwegs. Das ist ja auch der Kern von Commerce Media oder Retail Media. So ein bisschen nach dem Motto, Transaktionsdaten lügen nicht. Das ist wirklich das Härteste, was es gibt. Und wir machen das seit Tag 1 eben vor allem sehr stark über Offline-Transaktionsdaten und mittlerweile aber auch sehr viel Online-Transaktionsdaten und haben ungefähr 6% des deutschen GMVs wird über Payback incentiviert. Also 6% des deutschen Einzelhandelsumsatzes, sowohl stationär als auch digital, wird über Payback dann incentiviert. Das heißt, die Kernmessage, die Relevanz dieser Daten zu nutzen, um dann relevante Angebote zu machen, das ist quasi die DNA von Payback seit Tag 1. Früher halt stärker über Print-Coupons und Print-Mailings, heute halt eher digital. Insofern ist es für uns eher alter Wein in neuen Schläuchen sozusagen an der Stelle und klingt jetzt vielleicht ein bisschen sexier, Commerce Media. Aber am Ende des Tages geht es ja darum, für den Endkunden relevante Angebote zu machen, damit er auch wirklich auf die Angebote und deine Werbeziele reagiert, damit du dann vielleicht schaffst, ein Kaufverhalten zu verändern, indem du zum Beispiel sagst, du kommst häufiger oder du hast einen höheren Warenkorb oder du bist überhaupt erstmal Neukunde in dem Programm. Und das sind die Ziele, ob ich es jetzt Loyalty oder Commerce Media nenne, ist dann zweitrangig.
Perfekt. Jetzt daran anschließend direkt mal zwei Fragen. Also erste Frage, mal frage für einen Freund, der noch nicht angemeldet ist natürlich. Was spare ich denn pro Einkauf da prozentual oder was ist der Mehrwert? Mhm. Kannst du da so ein Average geben?
Ja.
Zweite Thema wäre Kaufverhaltenbeeinflussung, Endkunden, CRM, Loyalty. Was pitcht ihr an die Werbeindustrie? Welche Produkte, welche Lösungen und wie konsequent helft oder wie konkret helft ihr denen, ihr Geschäft zu optimieren?
Also als Endkunde kannst du deinem Freund sagen und schöne Grüße. In Ostwestfalen darf man auch Payback nutzen, keine Sorge. Also das, auch da wieder, Loyalty ist ein Low-Involvement-Produkt. Das heißt, es muss möglichst simpel sein. Niemand steht morgens auf, um 2 Stunden mit Payback sich zu beschäftigen, jetzt außer Leuten wie ich, die da arbeiten. Das heißt, es muss super simpel sein. Das heißt, unser Kernversprechen ist, es gibt immer für jede Transaktion Punkte. Immer. Egal, was du tust. Da, wo es Gesetze nicht verboten ist, wie bei Büchern, gibt es immer Punkte. Das heißt, du kriegst mindestens bei den meisten Händlern so 0,5% in Anführungszeichen Punkte zurück des Wertes, aber kannst deutlich mehr sparen dadurch, wenn du Coupons nutzt und damit quasi so Multiplier nutzt, multiplizierst und dann beispielsweise 10-fach Punkte bei DM heißt dann effektiv, dass du 5% sparst in Form von Punkten. Die kriegst du dann, die sammelst du dann, die kannst du dann hinten raus, sobald du 200 Punkte gesammelt hast oder auch deutlich mehr, dann einlösen für Prämien bei uns im Shop oder direkt wieder bei DM oder Edeka an der Kasse. Du kannst bei DM sammeln, aber bei Edeka einlösen, bis hin zu Gutscheine für Ikea und Co. kaufen, geht alles. Das heißt, die Logik ist, mit der Währung, die ich überall sammle, kann ich auch relativ flexibel eine Einlösung machen. Das heißt, da sparst du schon was. Das heißt, ich würde sagen, Faustformel ist, wenn du Payback gut nutzt im Sinne von, du hast das Smartphone dabei, vergiss es nicht zu häufig, nutze auch Coupons. Es sind so 100 bis 200 Euro Ersparnis pro Familie, ein Haushalt, das Übliche. Mhm. Manche sammeln aber nochmal deutlich mehr Punkte, gerade wenn sie zum Beispiel Reisen über Payback buchen, und weil da ist ja der Warenkorb ein bisschen größer als mal eben, wenn du Zahnbürsten kaufst, dann lohnt sich es noch mehr. Das heißt, das wäre so ein bisschen der Average. Und das ist dann die Entscheidung eines jeden Einzelnen. Bin ich bereit dafür, so ein bisschen diesen Aufwand mehr in Kauf zu nehmen für diesen Gegenwert? Die Hälfte der Deutschen sagen ja, die andere Hälfte nicht. Ist total okay.
Spannend.
Und das ist so ein bisschen der Mehrwert. Insofern hoffe ich, dass du dich nach dem Podcast anmeldest. Der Pitch an die Werbekunden ist, wir sind ja nicht so eine Art Media-Plattform so für die klassischen Werbe-KPIs, sondern die Schönheit von den CM-Daten ist ja, dass wir seit Tag 1 so eine Art Locked-in-Ökosystem sind. Das heißt, wir haben ganz klar, hättest du dich angemeldet, hätten wir jetzt an Ben eine Payback-ID und könnten dann über deine gesamte Payback-Historie jahrelang eben tracken, was hast du wo gekauft und wie hat sich dein Kaufverhalten verändert, weil du zum Beispiel einen Coupon bekommen hast. Ob du dich jetzt mit der Plastikkarte identifizierst am der Kasse oder die App nutzt, ob du online shoppst oder was anderes, es ist halt alles zurückführbar auf dich, weil ja letztlich ein Plastikkarten-Swipe am Point of Sale auch eine Form des Logins ist. Das heißt, ich habe eine klare klaren Kohortenblick auf mein Kaufverhalten über die Zeit und kann deshalb sehr klar sagen, beispielsweise, du kaufst immer Waschmittel der Marke Y, dann weiß ich zum Beispiel, ich will dich jetzt in das hochwertigere Waschmittel der Marke upgraden und will dann vielleicht dir sagen, 20-fach Punkte auf die hochwertigere Marke und schau dann, hast du dein Kaufverhalten verändert? Oder ich sag, bin ein Wettbewerber von Waschmittel Marke Y und sag, oh, den Ben, den möchte ich aber mal für meine Marke gewinnen und sag dann, du kriegst beispielsweise 40-fach Punkte, wenn du jetzt mal die Marke wechselst, lieber Ben. Und kann dann ja nicht auf Basis von Marktforschungsstudien oder hoffen, beten, bangen, sondern auf Basis harter transaktionaler Daten nachweisen, hat Ben sein Kaufverhalten verändert und nicht nur einmal, sondern auch nachhaltig. Und das Schöne ist eben, anders als in der, sagen wir mal, analogeren Werbewirtschaft, wo ich halt eben nicht so klar alles messen kann, ist, dass wir durch unser Logged-in-Ökosystem halt immer super saubere, strukturgleiche Kontrollgruppen dranhängen können. Warum ist das wichtig? Da sind unsere Analysten auch sehr streng und sehr zurecht, weil du damit halt die sauberen, inkrementellen Mehrwerte einer Payback-Aktion nachweisen kannst. Am Beispiel jetzt, bleiben wir beim Wettbewerbsprodukt-Targeting in dem Sinne.
Ja.
Dann, was will ich? Ich will 100.000 von dir selektieren und die kriegen dann einen bestimmten Coupon oder einen Newsletter-Push oder was auch immer und kriegen das Offer. Das schreibe ich an, aber 10% daraus schnitze ich raus, die kriegen das Offer nicht. Die sind meine Kontrollgruppe. Und dann sehe ich ja genau die 90.000, die das Offer bekommen haben, 40-fach auf Konkurrenzprodukt X. Wie haben die reagiert? Was haben die geklickt? Was haben die danach gekauft? Und sehe dann damit den inkrementellen Effekt dieser einen Maßnahmen auf Basis wirklich sehr transaktional sauberer Daten, strukturgleicher Zielgruppen, weil ich einfach 10% deiner Lookalikes einfach ausgeschlossen habe und nachweisen kann, was ist der Effekt. Und das ist halt wirklich, Handel ist hart, Handel ist ehrlich. Handelsdaten sind wichtig und Handel ist auch niedrigmargig. Das heißt, du musst halt auch super präzise eben mit solchen Daten umgehen können, weil bei den Margen-Games, die es gerade im Handel gibt, musst du halt genau auf, da ist 1% Optimierung schon richtig viel Geld und deswegen hilft so eine Datenbasis dafür.
Ja, stark. Retail ist Detail, hat man ja schon mal gehört.
In der Tat.
Und hast ja eben schon gesagt, man gewinnt keine Kreationspreise, aber durch die Tiefe der Daten und der Datensätze und die Präzision ist das ja ein unfassbarer Hebel, den man bedienen kann.
Genau.
Bevor wir jetzt noch ein bisschen tiefer einsteigen in Messungen, Ausspielungen etc., würde mich nochmal interessieren, wie ihr die Interessen eurer Partner gegeneinander ausbalanciert. Mhm. Ja, also wenn ich jetzt ein Loyalty-Programm habe, ich bin jetzt der Waschmittelhersteller und bin vielleicht Teilnehmer bei Payback oder Kunde, dann möchte ich ja nicht, dass der andere mich da meine Kunden angreift. Ich glaube, bei Google ist es so, die sagen, Mensch, wer bietet, bietet. Und da kann ich ja niemandem verbieten, da zu bieten. Mhm. Bisschen viel bieten jetzt im Satz. Aber es gibt da keinen Ausschluss und jeder darf mitmachen. Aber bei den großen Loyalty-Programmkunden, wie balanciert ihr das aus, die Interessen da?
Einerseits im stationären Bereich haben wir ja tatsächlich exklusive ja, Partnerschaften, okay, klar, zum Teil. Das heißt, wenn ich, wenn Aral bei uns ein wichtiger Partner ist, dann ist die Konkurrenztankstelle nicht der Partner. Genauso in Drogerie, genauso im Lebensmittel.
Ja.
Einzelhandel haben wir jetzt ja auch gesehen. Die Rewe-Gruppe und Payback haben sich getrennt. Die Edeka-Gruppe ist dazugekommen. Das heißt, wenn man Rewe hat, hat man nicht Edeka und umgekehrt so. Das heißt, da hat man zumindest schon mal die Kernwettbewerber, in Anführungszeichen, die nicht im selben System sind, damit man eben wichtige, starke Partner, die auch committed sind auf System. Jetzt gibt es natürlich aber trotzdem innerhalb dieser Wettbewerber oder dieser Partner gewisse Sortimentsüberschneidungen. Also DM hat auch ein Bio-Nahrungsmittelsegment. Bei Aral kann ich theoretisch auch Cola kaufen.
Und da gibt es auch einen Rewe zum Teil im Aral.
Ja, genau. Und insofern gibt es so eine kleine, gibt es gewisse Überschneidungen. Die sind dann aber okay, weil man profitiert ja insgesamt trotzdem davon. Am Beispiel, wenn ich jetzt bei Alnatura, Edeka und Netto bestimmte Biosortimente kaufe, bin ich ja wiederum eine sehr guter, profilierter Kunde, damit dann beispielsweise DM bioaffine Kunden targeten kann.
Ja.
Und umgekehrt auch. Also alle profitieren ja sozusagen von dem Netzwerkeffekt der Daten, ohne dass ihre Kernwettbewerber dort im System sind. Und so lösen wir das, weil letztlich ist es ein Partnerverbund. Es ist eben nicht so anders als jetzt eine Plattform wie Meta oder Google, die haben halt eine zentrale Produktsteuerung, eine zentrale Strategie und die gehen halt für alle Länder, für alle Advertiser einen Weg, sind wir ein Partnerverbund, wo eben auch die wichtigen und großen Partner gemeinsam mit uns Entscheidungen fällen. Also es ist nicht so, dass wir in München uns jetzt überlegen, hey, wir machen jetzt mal Mobile Payment und ab morgen soll die App jetzt paymentfähig sein, sondern es wird natürlich im großen Partnerverbund abgestimmt. Das heißt, es ist eine Koalition im Partnerverbund und da gibt es natürlich auch hier und da mal Diskussionen, wo der eine nach links führt und der andere nach rechts. Aber da alle am Ende des Tages committed sind auf das eigentliche Ziel, nämlich Relevanz für den Endkunden, weil nur ein starkes Programm hilft allen, findet man dann, und so hat es die letzten 25 Jahre auf jeden Fall gezeigt, immer gute Lösungen auf dem Weg, beispielsweise Sachen wie Payback Pay einzuführen und Mobile Payment an unsere wichtigsten Partner anzubringen. Oder beispielsweise jetzt eine Sparkasse an Bord zu bringen, die dann ermöglicht, mit der guten alten Girocard jetzt auch Payback-Punkte bei DM und Edeka zu sammeln. Das heißt, das geht nicht alleine aus dem Elfenbeinturm in München im Payback-Office, sondern das funktioniert nur, wenn starke Partner auch gemeinsam mitdiskutieren und auch mitentscheiden dürfen.
Also Sparkasse macht ihr auch, das wusste ich gar nicht.
Die sind jetzt auch dazu gekommen.
Ihr seid ja eigentlich,
du musst dich wirklich mal anmelden.
Ja. Interessant, ihr seid ja eigentlich eine Tochter von Amex.
Genau.
Da bin ich Kunde zum Beispiel.
Ja, genau. Wir sind eine Tochter von der American Express, aber deshalb jetzt nicht exklusiv an solche Themen gebündelt.
Aber ihr habt ja eine Amex-Karte, glaube ich. Eine
Amex-Payback-Karte. Wir haben auch eine Visa-Karte, auch eine Kreditkarte. Das heißt, am Ende des Tages entscheidet der Kunde, der stimmt mit den Füßen ab. Und natürlich pushen wir auch die Amex Payback-Kreditkarte, aber haben deshalb trotzdem eine Partnerschaft mit der Sparkasse, weil auch das jetzt ja keine echte Konkurrenz sind, sondern ist eher man ein komplementärer Player, die dann von der Reichweite, den Daten und den Netzwerkeffekten profitieren. Also der Sparkasse helfen wir, weil wir viele relevante Daten, Kunden, Reichweite haben. Umgekehrt hilft die Sparkasse dem Programm auch und dann hilft es vielleicht auch wiederum den sonstigen Partnern. Das ist ja genau der Vorteil, dass alle so ein bisschen ihre Daten und Reichweite in einen Topf werfen und dann im Summe aus den Mehrwerten daraus profitieren und nicht nur jeder sein eigenes Süppchen kocht.
Ja, also ein bisschen vergleichbar wie ein Plattformmodell.
Genau.
Und das funktioniert ja bekanntlich gut, wenn Angebot und Nachfrage
beide
verfügbar sind.
Muss groß gesagt. Plattformmodell mit Einfluss auf die Ausrichtung der Plattform, genau.
Ja. Wir haben jetzt schon relativ tief ins Programm geguckt. Wir haben gar nicht so richtig über dich gesprochen zum Start. VP Digital Marketing bist du jetzt seit Anfang des Jahres. Wurdest befördert. Herzlichen Glückwunsch noch
Danke.
An dieser Stelle. Du machst das ja schon sehr lange und sehr erfolgreich. Wie ist deine Rolle gerade ausgeprägt? Was machst du da im Tagesgeschäft?
Ich bin eher so, wenn man so will, eher dann für die digitalen Reichweiten oder auch die Monetarisierung der digitalen Reichweiten zuständig. Und wenn man so will, eher der digitale Innendienst von Payback als der Außendienst. Also ich bin jetzt eher für Kanäle, Prozesse, Produkte zuständig, als jetzt, dass ich jeden Tag mit Partnern spreche. Und habe da so ein knapp 60-köpfiges Team aus verschiedensten Performance-Marketing-nahen Disziplinen, mal mehr Projektmanagement-lastig, mal mehr technischer. Und am Ende des Tages ist mein Ziel, dass wenn meine Mutter beispielsweise eben nicht mehr die Plastikkarte nutzt, sondern die App, und du dich vielleicht auch irgendwann mal anmeldest, dann habe ich schon mal wesentliche Ziele in meiner Karriere erreicht. Aber bis dahin dauert es, glaube ich, noch ein bisschen.
Ja, die Leuchttürme kommen ja dann irgendwie versetzt immer im Jahresabstand. Genau. Aber ihr habt, glaube ich, im letzten Jahr 6 Millionen Kunden gewonnen. Mhm. Das ist ja eine richtig große Menge. Welche Hebel hast du gezogen, so ein rasantes Wachstum zu holen? Ist das dann Edeka-Migration und dass einfach mehr Menschen dann en bloc auch migrieren? Oder habt ihr noch ein paar digitale Marketing-Tricks ausgegraben, die vielleicht andere noch nicht gesehen haben? Ich glaube, du bist im Mobile Gaming auch ganz gut und früh dabei gewesen. Erzähl mal ein bisschen darüber, wie ihr Akquise macht im Neukundensegment.
Tatsächlich ist es wie häufig eben nicht diese eine Maßnahme, sondern häufig ein Blumenstrauß. Ja, letztes Jahr war tatsächlich nochmal ein Ausnahmejahr durch den Wechsel der Rewe, die rausgegangen ist, der Rewe-Gruppe und der Edeka-Gruppe, die reingegangen ist, die auch rein GMV-mäßig, aber auch filialmäßig deutlich größer ist als die Rewe-Gruppe und richtig Power gegeben hat, kam erstmal daraus ein starker Rückenwind an User Acquisition an der Stelle, sowohl fürs klassische Programm im Sinne von Plastikkartennutzung als auch für die App-Usage. Haben wir aber ansonsten auch diverse Kampagnen, die wir übergreifend machen im Partnerverbund. Also du hast beispielsweise DM ist super erfolgreich darin, zum Beispiel so Payback-Service-Wochen zu machen. Da hast du wirklich am Point of Sale sehr starke Offers und Payback-Präsenz und generiert damit sowohl Neukunden als auch Kundenaktivierung. Wir machen im Performance-Marketing relativ viel, natürlich vor allem für die App. Logischerweise, wenn du schon auf digitalen Kanälen unterwegs bist, dann bewerben wir nicht so sehr die Plastikkarte als vielmehr die App. Also da sind wir im Prinzip wie im App-Publisher als Advertiser unterwegs. So, das ist eine Mischung aus Film. Das letzte Jahr war tatsächlich so ein bisschen das Ausnahmejahr durch den großen Wechsel beim LEH. Plus auch die Sparkasse, die dazugekommen ist. Dann ist noch Galeria da zurückgekommen, wieder als Partner. Das heißt, wir haben letztes Jahr 25 Jahre Geburtstag gefeiert und haben das auch genannt am Anfang das beste Payback aller Zeiten. Ist es auch tatsächlich geworden, weil es mit Abstand bis dato das größte Payback aller Zeiten geworden ist.
Seid ihr eigentlich ausschließlich in Deutschland unterwegs?
Nee, wir haben noch ein paar andere Märkte, insbesondere Österreich, Polen und Italien, die dominante Stellung im Sinne von wie breite die Partnerbreite und auch die Durchdringung sowohl durch die Plastikkarte als auch durch die App, die ist in Deutschland mit Abstand am größten. Deswegen sind die Länder jetzt nicht klein, aber da Payback auch so ein bisschen der Startplatzhirsch war, von Anfang an sehr erfolgreich unterwegs war, sind wir hier halt mit Abstand am größten. Das heißt, wir sind eher ein deutscher Player mit einigen weiteren Ländern, als jetzt, dass wir ein Global Player sind, der in allen Ländern eine Präsenz hat.
Ja. Ich glaube, in deiner Rolle bist du auch verantwortlich für EdTech und jetzt 35 Millionen Kunden, davon Hälfte in der App. Das ist ja ein riesen Datenschatz und eine riesen Summe an Datenpunkten. Mhm. Da muss die EdTech auf jeden Fall stabil sein. Mhm. Wie hast du das aufgesetzt bei euch?
Wir haben eine Mischung aus Make und Buy, also unsere klassischen Data Warehouse, CRM-Systeme sind eher selbst gebaut, weil es auch in dem Sinne da nichts Fertiges von der Stange gibt, weil du kannst zwar CRM-Systeme im Markt kaufen, aber diese Multipartner-CRM-Fähigkeit, die wir ja ermöglichen, dass es in verschiedensten Handelspartnern unterschiedlich funktionieren muss, unterschiedlich angeboten werden muss, das muss man selber bauen. Und das machen wir seit Tag 1, haben aber dazu dann überall da, wo wir sagen, das, was wir jetzt eher von der Stange kaufen können und an uns andocken und jetzt nicht unbedingt, wo wir uns krass differenzieren, beispielsweise Frontend-Tracking wie Analytics oder MMP, sei es Ad-Server, sei es DSP und so weiter, lizenzieren und kaufen wir dann halt von Spezialisten. Wir müssen jetzt nicht Ad-Server neu bauen, sondern sowas machen wir dann in Kooperation mit Technologieanbietern. Also wir haben so eine Mischung aus Eigenbau und externer Technologie und sind jetzt gerade auch dabei, sehr stark alles in die Cloud zu ziehen, weil wir logischerweise aus 25 Jahren Payback jetzt eher noch ganz viel On-Prem haben und modernisieren jetzt die ganze Plattform und werden dadurch bald komplett in der Cloud sein.
Oder ist das dann eher eine lokale Cloud oder nutzt ihr so einen US-Hyperscaler?
Eine globale.
Globale.
globale Cloud.
Sehr gut. Ich würde ganz gerne im nächsten Schritt einmal über Retail Media mit dir sprechen. Wir haben es ja eben schon angesprochen oder angefangen, darüber zu diskutieren. Ihr habt so viele Daten, die extrem tief sind, mit einer langen Kaufhistorie, echte Offline-Abverkaufsdaten. Seid ihr damit jetzt eigentlich ein echter, ernstzunehmender Wettbewerber für FMCGs im Vergleich zu Meta und Google? Ja, oder?
Für den Case, wo du ja vor allem sehr stark, also wenn du sehr stark offline abverkaufst, und das ist ja vor allem FMCG der Fall, da sind wir ein relevanter Player, weil du natürlich bis heute das Waschmittel, das Duschgel und Co. eher stationär kaufst als online. Und da haben wir natürlich einen Datenvorsprung, ganz klar. Und haben da dann so Retail-Media-Commerce-Media-Cases, die du von anderen auch kennst, auf unserer Plattform, aber auch in der Audience-Extension auch. Also du kannst auch quasi über uns Kampagnen auf Meta oder in Open Web oder Open App Inventories buchen, wenn du möchtest, eben auf Basis der deterministischen Payback-Daten. Genau, da sind wir ein relevanter Player.
Wahnsinn. Ich habe vorhin auf der 3Con mit der Melissa von Beiersdorf gesprochen. Die hat mir gesagt, ihr Wunsch wären deterministische Frequency Cappings.
Ja, das wäre
auch gut. Aber nochmal zurück zu dem eigentlichen Payback Case. Ein Advertiser schaltet bei euch jetzt eine Kampagne. Wie funktioniert es, dass ihr eben wirklich auf so schwarz auf weiß reporten könnt, dass der Kunde bei DM jetzt das Waschmittel, um bei dem Beispiel zu bleiben, in der höheren Kategorie gekauft hat? Wie kriegt er das hin und wie kriegt er es on scale hin?
On scale ist genau der Punkt, weil dadurch, dass du 35 Millionen Kunden hinter Login hast und davon die Hälfte in der App, hast du natürlich schon mal eine grundsätzliche Basis, um zu personalisieren. Das heißt, wir können da sehr klar sagen, das Angebot geht jetzt an 2 Millionen Katzenbesitzer und können dann auch in dem Sinne beweisen, okay, von den 2 Millionen Katzenbesitzern haben 4% gekauft. Und davon 3,8% inkrementell. Und so ist die Beweisführung. Das läuft typischerweise eben über unser Kaufsteuerungsprodukt Coupon. Das heißt, dass du vor allem dann über die Coupons versuchst, Aufmerksamkeit zu schaffen für das Produkt, für das Offer. Und dann hast du beispielsweise 40-fach auf Katzenfutter und dann siehst du genau, so viele Coupons wurden eingelöst. Das ist der Mehrumsatz, das ist der Umsatz in der Category, das sind die Käufer, das ist das Käuferprofil, weil wir letztlich alle Kunden hinter Login haben. Sobald du natürlich, und das sind ja die meisten Retail-Media-Commerce-Media-Cases heutzutage in der programmatischen Welt, sobald du da mit Lookalikes arbeitest, hast du natürlich nicht mehr einen 100% deterministischen Rückkanal. Das ist aber egal, welche Case Studies im Retail- und Commerce-Media-Umfeld gerade genannt werden, wenn man da mal fragt, ist das alles 100% deterministisch? No. Das ist ja immer dann eine Seed-Audience, die dann hochgerechnet wird. Das heißt, dann auf der Basis hast du natürlich nicht ein 100%iges Mapping auf die Seed-Audience, aber ein Teilprozent des Mappings auf die Seed-Audience. Und dann denke ich aber, selbst wenn das nur ein X% davon ist, ist es immer noch die bessere Alternative als in den klassischen Kanälen, wo ich irgendwie 3,5 Handelsfrage, hast du gekauft, ja, nein, oder rein über Marktforschung versuche irgendwie das Ganze zu approximieren, dann habe ich doch lieber, wie bei unseren eigenen Inventaren, 100% deterministische Wiedererkennbarkeit. Wenn man eine große Open-Web-Kampagne macht, vielleicht noch 10%, 20%, 30%, aber dann bin ich ja immer noch ein bisschen näher an der Wahrheit, als wenn ich rein nur über Marktforschungsbefragung arbeite.
Ja, super spannend. Wieso kauft ein Kunde eigentlich nicht bei euch diese Dienstleistung ein? Also was hindert ihr? Das ist ja irgendwas, was relativ exklusiv ist. Die Datenanalyse kann sehr tief sein. Ihr habt eine super große Breite an Kunden mit einer tiefen Kaufhistorie. Wieso, was hindert die Kunden, die fehlen, bei euch mitzumachen?
Gute Frage. Also manche dürfen es halt nicht. Also wenn wir Exklusivität haben bei den Handelspartnern, dann geht das nicht, wie ich es gerade gesagt hatte. Und für viele, und gerade wenn es um die Hersteller geht, der eine oder andere, für den ist natürlich alles, was jetzt Commerce Media oder Retail Media ist, eher ein bisschen unstandardisierter und frickliger. Also der ganze Retail Media Markt ist ja super fragmentiert heute noch und eben die Cases, die gemacht werden, funktionieren dann isoliert, aber man hat ja nicht so eine Art übergreifenden Retail-Media-Standard, sowohl was Erkennbarkeit als auch Tracking, also Reporting, als auch Buchbarkeit angeht. Das ist natürlich bei den klassischen Kanälen deutlich einfacher. Und ich glaube, deshalb ist gerade der Advertiser oder auch die Agentur, die den Advertiser betreut, überlegt sich dann schon zweimal, gebe ich jetzt 5 Millionen recht schnell in meine TV-Kampagne aus, da habe ich vielleicht 2 Wochen lang Arbeit damit, oder gebe ich von den 5 Millionen 2 Millionen auf 7 verschiedene Retail-Media-Player aus, da habe ich auf jeden Fall nicht 2 Wochen Arbeit, sondern eher das 18-fache. Und wo ist dann vielleicht die Aufwandsertragsrelation besser? Ich glaube, dass einfach die Komplexität des Geschäfts heute noch in dem Markt noch zu hoch ist, um sehr viel Volumen zu bekommen. Aber es ist, glaube ich, eher eine Frage der Zeit, bis sich das ändert, weil für mich ist schon das datengetriebene Geschäft eher das smartere, wo das smarte Money sitzt, als das andere Money an der Stelle. Insofern glaube ich, dass die Richtung geht dahin, aber damit noch mehr Geld dorthin wandert, muss, glaube ich, in Summe der Markt sich noch ein bisschen mehr konsolidieren. Also der ganze Retail-Media-Markt erinnert mich gerade eher noch so ein bisschen an damals Argov 2005, die Älteren unter uns, du bist ja einer davon, erinnern sich noch dran, als, glaube ich, in der Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung, Vermarkter-Ranking, glaube ich, auch irgendwie 130 verschiedene Vermarkter da waren und jeder wollte irgendwie einen Teil vom Kuchen und da hatte die Augsburger Allgemeine und das Bremer Tageblatt ein eigenes Sales-Team, eigene Werbevermarkte, eigene Reportings, eigene Buchungsprozesse. Da hat auch jeder gedacht, jetzt macht jeder was alleine. Ich glaube, das wird sich verändern, weil dann, glaube ich, auch so eine Konsolidierung dazu führt, dass am Ende des Tages die Relevanz des Marktes größer wird. Und wir als Aggregator in unserer Funktion können vielleicht auch einen Teil dazu beitragen, dass die Konsolidierung ein bisschen schneller geht.
Ihr bietet ja auch ein eigenes Programmatic-Produkt an, Payback Programmatic, und verkauft da eure Daten in Kombi mit Werbefläche. Wie läuft das?
Das läuft auch interessant und gut. Wir verkaufen die Daten in dem Sinne nicht, sondern wir verkaufen die Leistung, dass wir quasi die Kampagnen ausspielen. Ja,
also insofern, ein wichtiger Unterschied.
Genau,
die Daten sind nicht präzise genug.
Genau, das ist ganz wichtig. Wie bei anderen Playern wie Amazon auch. Das heißt, ich kann beispielsweise ob es eine Branding-Kampagne ist oder eine auf Display oder Social oder Video, kann ich sagen, das möchte ich jetzt mit eben Payback-Daten anreichern. Und wenn ich sage, bleibe ich bei Katzenbesitzern, die sind ja über unsere Daten relativ präzise zu erkennen. Weil wenn du Katzenfutter kaufst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du eine Katze hast. Wenn du es 3-mal gemacht hast, hast du so zu 100% eine Katze.
Ja.
Das heißt, auf der Basis zu sagen, ich möchte jetzt eine Open Web oder Social-Kampagne für Katzenbesitzer machen. Das steuern wir dann aus. Läuft auch ganz gut, weil im Prinzip das schon Mehrwert ist gegenüber den GAFA-Daten und GAFA-Plattformen, ja, weil natürlich das in dieser Präzision ein Meta zum Beispiel nicht hat. Und das nutzen wir dann insbesondere für Herstellerkampagnen.
Spannend. Und da könntet ihr natürlich auch auf unser Spezialthema CTV zugreifen. Macht ihr das schon?
Das testen wir gerade aus, weil da ist ja genau so ein bisschen die Frage, wie viel nach vorne raus, wie viel unserer Kunden können wir da präzise deterministisch erkennen. Und hinten raus, wenn man die quasi View- und Exposure-Daten zurückbekommt, wie kann ich das dann mappen auf Abverkauf oder sonstige KPIs? Und das ist ein spannendes Feld, weil CTV ja gerade ein Markt ist, auf den jeder irgendwie will, so irgendwie, das ist halt dann vielleicht der sexy Kreativpreis, ja, in dem Sinne. Ist, glaube ich, auch auf der anderen Seite gerade ein Eldorado für Fraudster und Co. Hoher TKP, unstrukturiert, nicht standardisiert. Alles, was jetzt in den anderen Plattformen schon professionalisiert wurde, ist da noch wilder Westen. Insofern muss man auch total aufpassen. Und nur weil CTV drüber steht, ist da nicht zwingend geiler Scheiß drin. Aber wenn man da mit einem präzisen Blick und Profis drauf geht, glaube ich, wird es ein spannender Markt. Gerade wenn man da nochmal Daten dazu gibt, weil man dann einfach auch da wieder, sagen wir mal, aus dem Dump Money vielleicht ein Smart Money hin allokiert. Sind die Preise da gerechtfertigt? Let's see. Aber ist auf jeden Fall durch die technische Möglichkeit, was jetzt da geht, für uns ein spannender Markt, den wir auch angehen.
Also Preise werden sich ja regeln, weil die Nutzung wahrscheinlich überproportional gegenüber der Nachfrage steigt und an irgendeinem Punkt kippt das dann. Ja, genau. Und dann wird zumindest Im Longtail wird dann als erster oder wird als erstes ein bisschen preiswerteres Inventar kommen.
Da bist du der Experte, ja.
Da
dein Wort in Gottes Sohn.
Habe ich schon mal erlebt in anderen Konstellationen, aber so wird das sicherlich kommen. Mhm. Ich würde gerne noch mal ein bisschen dein Wissen anzapfen in Bezug auf das ganze Thema. Da ist nicht nur geiles Zeug drin. Ja, worauf muss ich achten? Worauf achtest du, wenn du jetzt bei CTV mal in die Open Auction reinguckst?
Ja, der Punkt ist, ich glaube, das Wichtigste ist generell bei dem Thema nicht so sehr auf den Button im Frontend sich zu verlassen, nicht so sehr auf das erste oberflächliche Reporting im Frontend der Tools zu verlassen, sondern möglich zu schauen, was kann ich vielleicht noch an Dritttools mitmessen? Kriege ich möglichst viel Rohdaten raus? Je besser ich Rohdaten bekommen kann, die ich selber analysieren kann mit einem kritischen Blick, desto eher kann ich dann drauf schauen, passt das alles? Und eben dieses, was man gerne so im Alltag macht, da kommt irgendwie das Reporting von einer Agentur oder von einem Tool, da sind ein paar KPIs drin, aber so richtig hinterfragt wird das nicht. Einfach Zeit investieren und Expertise in-house aufbauen. Das müssen nicht 10 Leute sein, aber ja, man braucht eine gewisse Expertise schon für den Blick auf Anti-Fraud in allen Kanälen. Die ist sowohl eine technische Affinität, das ist eine analytische Affinität und so ein gesunder Menschenverstand ist da auch drin. Und ich glaube, damit ist schon ganz viel geholfen, eben nicht einfach zu schnell auf bestimmte schnelle Reportings verlassen, sondern einfach mit einem gesunden Menschenverstand plus bestimmter Toolhilfe schauen, was man da noch analysieren kann.
Ja, das finde ich eine tolle Einschätzung. Und wenn ich jetzt Betrüger wäre auf Fraud, würde ich mir erstmal angucken, wo kriege ich eigentlich mit dem geringsten Aufwand möglichst hohen TKP realisiert. Und das ist ja nun gerade CTV.
Genau.
Deswegen finde ich, da ist die Gefahr auch extrem hoch und da muss man besonders aufpassen. Hilft das nicht auch, wenn man sagt, ich kaufe einfach nur da ein, wo ich auch weiß, was ich bekomme?
Ja, absolut. Also da ist natürlich den Middleman rauscutten und direkten Zugriff zu haben, ist auf jeden Fall, lernen wir auch aus der programmatischen Welt, sicher die bessere Alternative als in der programmatischen Welt 17 Hände in der Kette zu haben, blackboxige Produkte zu schauen, Dinge nicht mittracken zu wollen, ist auf jeden Fall die schlechte Alternative. Umgekehrt auch da, nur weil es direkt Connection ist, nur weil ich direkt mit dem Ansprechpartner auch spreche, heißt nicht, dass nur Gold unter der Haube ist, muss man ja auch sagen. Nur weil der nett ist abends an der Bar beim Saufen, heißt nicht, dass auch er nur Premium verkauft. Auch da muss man halt Fragen stellen wie, ja, aber ist das Video-Ad jetzt auch gelaufen, als der Fernseher an war oder als nur der Stick noch im Hintergrund lief? Und bei der Fernseher aus, wie könnt ihr überhaupt messen, ob der Fernseher gerade an war oder nur der Stick im Hintergrund? Habt ihr überhaupt da die Ad-Technology dafür und wie macht ihr das? Messt ihr das alleine? Messt das ein Drittsystem oder nicht? Also mindestens auch im Direktkontakt kann ich auch schon mal 5 Fragen stellen, die besser sind, als sie nicht zu stellen. Und dann habe ich auf jeden Fall mit dem Aufwand sicherlich ein bisschen Qualität oder sagen wir mal schlechte Qualität verhindert.
Ja, also du bist auf jeden Fall Verfechter davon, dass man sich die Supply Chain gut anguckt.
Definitiv.
Wir erleben echt ab und zu noch, dass einzelne Vertreter nicht wissen, welche DSP sie nutzen oder was für Fees da in den einzelnen Tech-Stufen zusammengesammelt werden. Auf der anderen Seite gibt es dann schon großes Beklagen darüber, dass man nicht mehr 100% der Media in Media investiert, sondern vielleicht nur noch ein paar Prozentpunkte. Mhm. Wie löst du dieses Dilemma auf für dich?
Naja, mit einem gesunden, realistischen Blick auf, dass die Welt nicht so einfach ist, wie ich es mir vielleicht als, wie sie vielleicht früher war, dass die Welt nicht so einfach ist, wie ich es vielleicht als reiner Einkaufschef sehe, im Sinne von, Rabatt am höchsten muss ja die Leistung am besten sein oder Agenturkosten am geringsten, dann nehme ich doch die Agentur. Also das heißt, ich glaube, der gesunde Menschenverstand, die Transparenz zu schaffen in welche echten Kosten habe ich in der Supply Chain, lohnt es sich jetzt 50 Cent technischen TKP draufzulegen, um Fraud zu verhindern. Das ist ja alles ein Business Case, den ich rechnen kann in dem Sinne. Aber man muss sich damit beschäftigen. Die meisten Advertiser, nach meinem Eindruck, beschäftigen sich damit viel zu wenig und freuen sich eher über das oberflächliche Abschlussreporting der Agentur. Im Zweifel sogar macht die Agentur das Media Mix Modeling nochmal selber oder sonstige Attributionsansätze und beweist, wie gut das alles war. Und am Ende freue ich mich vor allem, das ist jetzt ein bisschen böse, aber am Ende freue ich mich vor allem über den tollen Bewegtbildspot, weil der im Konferenzraum ganz viel Applaus geändert hat. Das sind dann alles diese, das ist irgendwie ganz sexy, aber die eigentliche Arbeit an dem Feld, ob das Performance-Marketing, Digital-Marketing oder sonst wie ist, ist ja wirklich, sich die Hände schmutzig zu machen, in den Keller zu gehen, die richtigen Leute auch bei sich zu sammeln, die auch Bock drauf haben und das können. Und damit gewinnst du, wie gesagt, keine Sexiness-Kreativpreise, aber der CFO freut sich, weil du auf jeden Fall deutlich effizienter und effektiver unterwegs bist.
Ich freue mich gerade über dieses Bild im Kopf. Du mit deiner Payback-Schürze, die du auf der Messe trägst, liegst unterm Ad-Server und schraubst die öligen Schrauben da richtig hin. Das ist ganz toll. Sehr gut. Sag mal, für die 2026 Digital-Marketing oder State-of-Marketing, was sind die besten Tipps, worauf Advertiser schauen sollten? Wir haben jetzt so das eine oder andere angesprochen. Guck dir an, was du kaufst, verstehst gut und was sind die größten Fehler, die noch gemacht werden, außer denen, die wir jetzt besprochen haben?
Ja, ich finde, die schwierige Balance ist immer so ein bisschen aus, wie stark fokussiere ich mich versus wie stark diversifiziere ich mich. Und du gewinnst intern eher Lob und Anerkennung für den 41. Kanal, den du auch ausgetestet hast, als zu sagen, nee, wir machen jetzt 3 und 70 lassen wir liegen und die machen wir nicht, obwohl du das bei OMR gehört hast, dass das total cool ist. Aber wir machen 3. Aber die machen wir richtig.
Ja.
Und ich bin eher Verfechter von 3 machen, aber die richtig.
Ja.
Bei der Grenznutzen, keine Ahnung, bei Meta von 80% auf 95% Professionalitätslevel zu kommen, ist viel, viel höher als Channel 41 auch auszutesten. Auch wenn das vielleicht dann keine Blumentöpfe gewinnen lässt. Aber nochmal, am Ende des Tages muss Marketing halt Wert schaffen und Wertschöpfung generieren und muss sich irgendwann entweder kurzfristig oder auch langfristig in der P&L niederschlagen. Und Branding ist am Ende des Tages auch nur zeitverzögerter Umsatz. Das heißt, das muss irgendwie darauf einzahlen. Und natürlich kann ich nicht alles messen und natürlich kann ich nicht alles attribuieren, aber ich kann zumindest versuchen, weniger schlecht zu werden. Das ist auf jeden Fall schon mal besser, als gar nichts zu tun. Und deswegen bin ich eher der Verfechter von Fokussierung, auch wenn es vielleicht manchmal intern wehtut.
Was ist denn bei euch eigentlich, oder was ist aus deiner Sicht der most underrated Media-Kanal? Ja, jeder kennt Google, jeder kennt Meta, aber es gibt ja vielleicht noch den einen oder anderen Geheimtipp, den nicht jeder auf dem Schirm hat.
Na, hättest du mich vor 15 Jahren gefragt, als ich ProSieben Sat.1 damals verlassen hatte, war der Teletext noch eines der reichweitenstärksten digitalen Medien. Ist jetzt nicht mehr so, hätte ich jetzt auch nicht mehr erwähnt. Nee, tatsächlich ein klassischer Fall von unterindexiert im Sinne der Wahrnehmung oder Sexiness zu Wirksamkeit ist der gute alte fucking Newsletter.
Ja, jawohl, wirklich darauf habe ich gewartet.
Genau, ist wirklich so, ja, auch damit gewinnen wir keine Preise, aber es ist unfassbar relevant. Am Ende des Tages, wenn es um Massenmarkt geht, ist deine eigene Reichweite, ist dein Old Media. Wir sind einer der größten Newsletter-Publisher in Deutschland. Für uns funktioniert Newsletter wunderbar, weil wir da natürlich auch unsere ganzen Daten- und Personalisierungs-Capabilities reinbringen. Aber das ist so, ich würde sagen, wenn du jetzt die übliche Fachliteratur aufschlägst, so, was sind die Tipps für den Marketeer in 2026, willst du in letzter Zeit wahrscheinlich nicht sehr die solche Kanäle wie Newsletter sehen. Aber ich glaube, man darf einfach diese Brot- und Butter-Basics, und da ist sowohl Newsletter was davon, als auch fokussiere dich auf weniges, aber mach das gescheit, das darf man nicht unterschätzen.
Spannend. Wie hältst du denn dich auf Stand und Ajour auf den ganzen Marketing-Themen? Was guckst du dir an? Was liest du? Was hörst du, um auf Spur zu bleiben und neugierig zu bleiben?
Viele Podcasts, selektiv. Also da gibt es ja internationale, deutsche, relativ gut, einfach so gute Leute. Dein Podcast suche ich mir dann aus, suche dann passende Leute, von denen ich dazulernen kann. Das ist, glaube ich, immer ganz gut so nebenbei.
Wen hörst du da so? Wolltest du sagen?
Also tatsächlich dein Pendant, Erik Siegmann, höre ich gerne als Podcast an der Stelle, sein Marketing Transformation Podcast. Dann Doppelgänger ist Pip Klöckner, ist super analytisch, super gut. Der war schon, also noch keinen Podcast gemacht, aus meiner Sicht so einer der Top-Speaker in Deutschland, wenn er so von SMX zu anderen Konferenzen gegangen ist, weil er einfach einen sehr präzisen Blick auf den Markt hat und sehr gut filetieren kann. Aber auch diverse Scott Galloway Podcasts und so weiter. Also querbeet. Und dann versuche ich vor allem, gerade über Kongresse und Co., Fachexperten auf Gebieten kennenzulernen, wo ich halt der totale Amateur bin. Also ja. wenn ich jetzt mich nicht nur in einem Podcast so ein bisschen oberflächlich über CTV austausche wie hier, sondern wirklich Tiefgang haben will, dann frage ich dich halt. Und dann rufe ich halt an und frage, sag mal, bei CTV würde ich das und das und das machen. Wie siehst denn du das? Wenn ich nicht nur oberflächlich über AdWord reden will, sondern nochmal einen tiefen Blick haben will, dann rufe ich halt ein, zwei weitere an. Das heißt, ich versuche vor allem über Leute, die eher seit im positivsten aller Sinne, wie ich es wirklich meine, die seit 10 Jahren nichts anderes gelernt haben als so eine Spezialdisziplin, da ein Netzwerk aufzubauen, da in Kontakt zu bleiben, weil von denen lerne ich eigentlich am meisten im Sparring. Und das ist so ein bisschen mein Wissen, was ich da versuche, halbwegs fit zu halten.
Sehr schön. Ich habe zum Abschluss eine kleine Schnellfragerunde. Schnell antworten, schnelle Fragen. Frage 1. Punkte sammeln und sparen oder sofort einlösen?
Punkte sammeln, weil wenn man ganz viele Punkte hat, dann hat man auch irgendwie einen Stolz, den man vorzeigen kann. Und wenn man dann die vielen Punkte irgendwann mal einlöst, ist die Rewarding Experience, wie wir es so schön sagen, deutlich höher, als wenn man jede Woche seine 200 Punkte einlöst.
App oder Plastikkarte?
App.
Bester Akquise-Kanal 2026?
Der stationäre Handel mit tollen Aktionen am Point of Sale begleitet von Digitalkampagnen.
München oder Münster?
mittlerweile München und Münster habe ich studiert und da wurde ich neulich am schwarzen Brett gesiezt und da wusste ich,
Entschuldigung. Das macht betroffen.
Genau, und da wusste ich, ich bin zu alt. Ich bin jetzt zu alt für Münster, wenn du am schwarzen Brett der Uni gesiezt wirst. Okay.
Das ist völlig, völlig bodenlos, indiskutabel.
Indiskutabel, ja.
Sofort rausschmeißen die Typen. Und dann unsere Abschlussfrage, die wir jedem Gast stellen. Welche 3 Streaming-Tipps kannst du unseren Hörern mitgeben?
Boah, ich bin so schlecht im Streaming in letzter Zeit.
Also Podcast hast du ja schon erfolgreich jetzt gemacht. Du hast auch einen Buchtipp abgegeben, wie du magst.
Streaming-Tipps. Dürfen das auch Audio, muss das Video sein oder auch Audio?
Ich darf es auch Audio.
Okay, dann würde ich sagen, Audio-Streaming im Sinne von Podcast ist Tiesto Prismatic. Der hat gerade seinen Elektro-Podcast verändert von super breit elektronischer Musik. Dann Last Week Tonight, jetzt bei HBO Max. Mega, gibt es jetzt die ganzen Folgen über HBO Max. Und ich habe keine Ahnung. Ich bin echt schlecht im. Ich habe wenig Serien in letzter Zeit geschaut. Tut mir leid. Nächstes Mal bereite ich mich besser vor.
Das ist alles gut. Das ist
ja aber schon. Last Week Tonight anhören.
Last Week Tonight. Sehr gut.
Und Tiesto anhören.
Sehr gut. Nico, da war ultra viel drin. Ich glaube, wir haben sehr schnell gesprochen. Das hat super Spaß gemacht. Herzlichen Dank, dass du vor allem extrem spontan hier unser Gast warst.
In der Tat.
Und dann alles Gute.
Danke, hat Spaß gemacht. Ciao.
Du willst mehr in die Digital Marketing Welt von morgen eintauchen? Dann abonniere unseren Podcast oder besuche www.isam.com.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.